والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا صالح الأعمال. أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال فيما بقي لنا من رمضان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، اهزم الشرك والمشركين، لا ترفع للكافرين راية، ولا تحقق لهم في الأمة غاية، واجعلهم عبرة وآية، وسلمنا من مكرهم وشرهم يا رب العالمين، اجعل كيدهم في نحورهم، ورده عليهم يا أكرم الأكرمين، واجعلهم آية وعبرة يا أحكم الحاكمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد أمين. وأحمد الله إليكم على أن بلغنا وإياكم رمضان، وعلى أن أعاننا فيما مضى منه من صيام وقيام، وأسأله أن يعيننا وإياكم على اغتنام ما بقي من رمضان، اللهم أجل، وعود لما بدأناه من شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء السادس والأربعين بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm folgen leisten werden bis zum nächsten Tag. Die Geschwister im Islam, wir danken Allah azza wa jalla dafür, dass er uns hat den Monat Ramadan erreichen lassen. So bitten wir Allah azza wa jalla, dass er das Fasten annimmt, dass er die Gebete annimmt, dass er die Bittgebete annimmt und dass es uns ermöglicht, Laylat al-Qadr zu erreichen und uns zu den Erfolgreichen gehören lässt. Allahumma amin. Die Geschwister im Islam, wir sind immer noch dabei bei der Fortsetzung der Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Überbringung der Botschaft des Koran, basierend auf dem gleichnamigen Buch des Autors, des Sheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, möge Allah mit ihm barmherzig sein. Wir sind angekommen beim 146. Vortrag und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
سلنا إخوة الإيمان والإسلام مع البلاغ السادس من بلاغات القرآن الكريم الذي هو بعنوان اتباع السنة تزكية وتعلما وتحلما. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن منزلة السنة النبوية، وأنها سبيل التزكية للنفوس، وأنها أصل بلاغات القرآن المحفورة جميعا. وبدأنا نتعرف على مفهوم السنة عند علماء الحديث والأثر، وعند علماء الأصول، وعند الفقهاء، وعند علماء الاعتقاد. ثم تكلمنا عن منزلة السنة من القرآن، ووظائف السنة بالنسبة للقرآن. تكلمنا عن السنة المؤكدة والمقررة، تكلمنا عن السنة الشريحة المفصلة للمجمل، تكلمنا عن السنة المقيدة للمطلق، تكلمنا عن السنة المخصصة للعام، وتكلمنا عن حق التشريع للسنة النبوية. ثم انتقلنا بعد ذلك لمسألة مهمة، وهي مسألة كيفية التعامل مع السنة، كيف أتعامل مع السنة. فذكرنا عدة محاور للتعامل مع السنة. أول محور كان فهم السنة من خلال القرآن الكريم، الثاني كان لابد من معرفة السبب والصفة، تعرف سبب ورود النص في السنة النبوية حتى تعرف مناطه الذي ينطبق عليه من خلال أسباب النزول للقرآن وأسباب ورود النص في السنة. كذلك تعرف الصفة، هل السنة دي سنة تشريعية أم سنة جبلية طبيعية، عشان تعرف ما تثاب عليه وما يكون فيه حرج إن تركته على باب الكراهة. ثم اتكلمنا عن قضية جمع الروايات في الباب الواحد، فلكي نفهم السنة لابد أن نجمع الروايات في المسألة الواحدة، وفصلنا في هذا كله. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه، فما زلنا مع قضية جمع الروايات في الباب الواحد، وهنتكلم اليوم عن اختلاف سماع الصحابة وأثر ذلك على تعدد الروايات، وكذلك رواية الحديث بالمعنى، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch beim sechsten Kapitel in diesem gesegneten Buch, wo es darum geht, dass in der Befolgung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Reinigung und die Läuterung der eigenen Seele ist. Wir haben in den vergangenen Unterrichten schon sehr detailliert über die Sunna gesprochen, über die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, was sie sprachlich bedeutet, was sie religiös bedeutet. Wir haben darüber gesprochen, was die Aufgabe der Sunna ist, speziell in Bezug auf Dinge, die vielleicht allgemein erwähnt worden sind im Koran. Und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diese spezifiziert. Und verschiedene andere Auslegungen der Sunna bzw. Aufgaben der Sunna, was diese Sunna mit sich bringt in der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben auch darüber gesprochen, über den Umgang mit der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie wir damit umzugehen haben, was es für Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam gibt, welche Aussagen bzw. Taten sind diese Taten gewesen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die aus Angewohnheit heraus stammen, oder waren es Taten, zu denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam speziell aufgerufen hat. Wir haben darüber gesprochen, wo die Belohnung liegt in der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber wie wir gesagt haben, dass es feine Unterscheidungsmerkmale gibt, die man wissen sollte. Wir haben beispielsweise darüber gesprochen, mit dem Essen, über das Essen mit der rechten Hand. Wir haben gesagt, dass das Essen mit der rechten Hand etwas ist, was vorgeschrieben ist. Aber ob man sich auf dem Boden sitzt oder ob man auf dem Stuhl sitzt, ja, es ist überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf dem Boden saß. Aber wir haben gesagt, dass das nicht unbedingt jetzt heißt, dass man sich nicht auf einen Stuhl setzen darf. Und so haben wir verschiedene Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns näher angeschaut und uns angeschaut, was eigentlich die Kernbotschaft hinter der Aussage bzw. hinter der Tat des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Dann sind wir zu einem wichtigen weiteren Kapitel gekommen, und zwar, und das ist auch noch das aktuelle Kapitel, über das wir reden, dass wir bezüglich der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder Aussagen Allahs als solcher im Koran, dass wir uns versuchen, alle Aussagen zusammenzunehmen, dass man daraus einen entsprechenden Hukm, dass man daraus ein entsprechendes Urteil entnehmen kann. Weil es wichtig ist, dass wenn man sich eine Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam anschaut, dass man sich auch anschaut, was ist in den anderen Hadith-Büchern überliefert worden. Was gibt es noch an weiteren authentischen Überlieferungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Eventuell gibt es eine Aussage, die eine andere Aussage erklärt, eine Aussage, die eine andere Aussage aufhebt. Und das ist alles, um zu zeigen, auch wie breit das Wissensspektrum in Bezug auf der theologischen Aufgabe in der Auslegung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie vielfältig die Hadithen sind und wie wichtig es ist, dass man dafür das nötige Wissen hat. Heute, bin ich later ala, werden wir genau an diesem Punkt weitermachen, um uns verschiedene Punkte oder Themen anzuschauen und dazu dann verschiedene Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Kontext betrachten, um daraus dann das richtige und resultierende Urteil zu nehmen.
اختلف الأصحاب رضي الله عنهم في كثير من روايات الأحاديث لأسباب، منها أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا دائما أبدا يلازمون النبي في المجالس كلهم، بعضهم مشغول بالتجارات وبالأعمال فكان بعضهم قد يغيب عن كثير من المجالس، والبعض الآخر بيكون عنده حضور لكثير من المجالس فمن هنا تعددت روايات الحديث. وأحيانا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يذكر جزءا من الحديث في مجلس، وفي مجلس آخر يذكر جزءا آخر، وفي مجلس ثالث يذكر الحديث بتمامه. لذلك تعددت الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم. فهذا عمر مثلا الفاروق رضي الله عنه أرضاه يقول: كنت أتناوب أنا وصاحبي لي بالمدينة على مجالس رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيحضر صاحبي يوما وأذهب أنا للتجارة، ثم يأتي فيخبرني، ثم أذهب أنا في اليوم التالي وينشغل هو بالتجارة. بيان لسبب من الأسباب التي تتعدد بسببها الرواية. يعني أحيانا مثلا صحابي يجلس يسمع النبي، فربما ينقل رواية الحديث بمعنى، في لفظ مثلا غيره وجاء بلفظ بمعنى الله اسمه رواية الحديث بالمعنى، فيصل هذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي تكلم به النبي. صحابي آخر عنده إتقان للحفظ، فنقل النص بتمامه كما قاله النبي. فهنا عندنا سبب من أسباب اختلاف إيش؟ الروايات في الحديث الواحد، لصحابي بيحضر وآخر غاب عن المجلس، فربما الذي حضر نقل الحديث للغائب بالمعنى مش بالنص، فأخذه الآخر بمعناه لا بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فيبقى الحديث بروايتين، آخر أخذ المتن بنصه لحفظه، وآخر نقل معناه. فده سبب من أسباب اختلاف إيه؟ الروايات. فعمر يبين لنا هذا السبب، إن انشغاله بالتجارة أحيانا قد تغيب عنه بعض المجالس. والقصة المشهورة في حديث الاستئذان ثلاث، لما يحكي لنا عليكم السلام عليكم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، عندما جاء من بلاد البحرين فترك الباب على عمر، كان عمر خليفة، فلما ترك في المرة الأولى قال بصوته: أبو موسى. فالباب ما اتفتحش، فترك المرة الثانية قال: عبد الله بن قيس. فالباب ما اتفتحش، ترك في المرة الثالثة قال: الأشعري. الباب ما اتفتحش، فماذا يصنع؟ انصرف. كان سيدنا عمر بيفتح الباب، يعني على ما خرج كان أبو موسى انصرف، فدعاه قال: أبا موسى لمن انصرفت؟ ألم تترك بابنا؟ قال: بلى. قال: فلمن انصرفت؟ قال: لحديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، الاستئذان ثلاث، فإذا فتح لك وإلا انصرفت، أو كما قال النبي. فقال عمر: هل قال النبي ذلك؟ قال أبو موسى: نعم. قال: إن لم تأتني بمن يشهد لك أن النبي قد قال لأوجعت غضب. وتوعد عمر. طبعا أبو موسى خرج مسرعا إلى طرقات المدينة مضطربا، فمر على ناد من أنديته، يعني جماعة مجتمعين من الأنصار، فرأوه فقالوا: أبا موسى ما لنا نراك مضطربا؟ قال: توعدني عمر في حديث الاستئذان ثلاث. فضحكوا وقالوا: يشهد لك أصغرنا سنا، قم يا أبا سعيد. أبو سعيد الخدري كان لسه شاب صغير السن رضي الله. فقام أبو سعيد معه وأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، وذكر الحديث. فهنا قال عمر: لعله شغلني عن سماعه الصف بالأسواق، يعني التجارة شغلتني فلم أكن حاضرا في المجلس الذي ذكر فيه النبي حديث الاستئذان ثلاث. إذن ده سبب في اختلاف الروايات، إن بعض الصحابة قد يكون غائبا عن بعض المجالس وبعضهم يكون حاضرا، والحضور أنفسهم يختلفون، بعضهم متقن للحفظ وبعضهم قد يكون ضعيف الحفظ، فالمتقن ينقل المتن كما سمعه، وغير المتقن يرويه بالمعنى. ودي مسألة مهمة، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ نجيب عنها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Heute, bin ich Ta'ala, liebe Geschwister, sprechen wir zu Anfang nicht über einen speziellen Hadith, sondern heute schauen wir uns ein Instrument an, das in der Hadith-Wissenschaft sehr, sehr wichtig ist für jeden, der sich mit der Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auseinandersetzt. Und zwar kann sich durchaus die legitime Frage stellen, warum gibt es bezüglich einer Thematik, losgelöst, ganz egal welche Thematik das ist, warum kann es bezüglich einer Thematik verschiedene Aussagen geben und verschiedene unterschiedliche Aussagen geben und von verschiedenen Überlieferern überliefert. Und das ist natürlich wichtig zu wissen und es ist eine berechtigte Frage, warum gibt es bezüglich einer Thematik jemand, der den Hadith nur sinngemäß erwähnt hat, jemand, der ihn in kurzer Version, langer Version oder wie auch immer. Man sollte wissen, dass diese Überlieferung oder diese Diversität in der Überlieferung der Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam darin liegt, dass es verschiedene Sitzungen gab. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat vielleicht über eine Sache in einer bestimmten Sitzung nur die Kurzversion einer Überlieferung gegeben, denn die Kurzversion einer Aussage. In einer anderen Sitzung hat er genau über diese Thematik die längere Version gegeben. Und nicht jeder war immer zeitgleich beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn jemand war beschäftigt mit dem Handel und so weiter und so fort. Auch der Umar radiallahu anhu sagt, dass er sich abgewechselt hat mit seinem Partner. Manchmal war er beim Propheten sallallahu alaihi wasallam und der andere war dann arbeiten. Und im Nachhinein haben sie sich dann berichtet, was gab es heute für Aussagen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und auch gibt es manche Hadith-Überlieferer, die einen Hadith nur sinngemäß wiedergeben, dass sie nur die Ma'na, dass sie nur die Bedeutung wiedergeben. Andere wiederum waren sehr dafür bekannt, dafür, dass sie Aussagen aufgesaugt haben, dass ihre Gabe, Dinge auswendig zu lernen, sehr, sehr stark war. Und dieser Überlieferer wiederum gibt den Hadith wörtlich, wie ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat. Der andere wiederum gibt nur eine gewisse Aussage oder die Aussage der Bedeutung. Ja, und in einer Sitzung wird vielleicht die Aussage bezüglich dieser Thematik, wie wir erwähnt haben, ausführlich erwähnt und einer anderen wiederum nur in der Kurzversion erwähnt. Und deswegen ist es ganz normal, dass wenn du dich mit der Thematik beschäftigst, dass du bezüglich einer Aussage oder bezüglich einer Thematik ganz verschiedene Aussagen wiederfindest. Und das hat nichts damit zu tun, dass die eine ist stärker. Ja, wir reden jetzt generell von Sahih-Hadithen. Wir reden generell von authentischen, starken Überlieferungen. Wir klammern hier die schwachen Überlieferungen und so weiter aus. Es geht um authentische Überlieferungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber auch innerhalb dieser authentischen Überlieferungen kann es verschiedene Versionen geben. Und das ist etwas, und deswegen ist es wichtig für den Talib ul-Ilm, für denjenigen, der sich Wissen aneignet, dass er versteht, mit sowas umzugehen. Dass er nicht direkt etwas schon negiert oder ablehnt, weil er vielleicht eine Aussage in einer anderen Form gelesen hat oder ähnliches, sondern ihm sollte bewusst sein, dass all diese Formen authentisch überliefert sind vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ein gutes Beispiel dafür, um zu zeigen, dass nicht jeder Sahabi, nicht jeder Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam dieselbe Zeit beim Propheten sallallahu alaihi wasallam saß. Und nicht jeder hatte alle Aussagen so aufsaugen können. Das gab Unterschiede. Der eine war länger beim Propheten, der andere weniger. Und ein gutes Beispiel dafür ist, dass überliefert wird, dass Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, eines Tages zum Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ging und hat an die Tür geklopft. Und der Prophet, er ging zu Umar, Allah ist sicher. Das sind, mashallah, Leute, die aufmerksam mit dabei sind. Allahumma barik.
Malish is siyam.
Ey, ey,
Allah. Oder man asbab ikhtilaf al-riwaya.
Ey, nein. Nein, er ging zu Umar radiallahu anhu, nicht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und er hat geklopft und Umar radiallahu anhu hat die Tür nicht geöffnet. Und dann hat er wieder geklopft und er hat nicht geöffnet und wieder geklopft und hat nicht geöffnet und dann ist er weggegangen. Umar radiallahu anhu wollte nicht die Tür öffnen, sondern er war noch damit beschäftigt. Als er die Tür geöffnet hat, hat er gesehen, wie Abu Musa langsam weggegangen ist. Dann hat er ihn zurückgerufen. Dann hat er ihm gesagt, warum gehst du weg? Ich bin noch dabei, die Tür zu öffnen. Dann hat ihm Abu Musa radiallahu anhu gesagt, wir saßen beim Propheten sallallahu alaihi wasallam und wir hörten, dass er gesagt hat, Das um Erlaubnis bitten macht man dreimal. Yani das Erbitten der Erlaubnis ist dreimal, wenn dir eine Wohnung oder ein Haus einzutreten. Das Erbitten der Erlaubnis ist dreimal. Wenn dir die Erlaubnis gegeben wird, dann gut und andernfalls solltest du gehen. Und Abu Musa hat das zu Umar radiallahu anhu gesagt. Umar radiallahu anhu hat darauf geantwortet, hat gesagt: Bring mir jemanden, der das bezeugen kann. Er hat ihm schon Schläge angedroht und hat ihm gesagt: Bring mir jemanden, der dies bestätigen kann, weil er sicher gehen wollte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das wirklich gesagt hat. Und das war eine Aussage, die Umar radiallahu anhu bis dato nicht bekannt war. Ihm war nicht bekannt, man sollte nur maximal dreimal klopfen und dann wieder gehen. Warum? Weil er beschäftigt war mit dem Handel und so weiter und so fort. Und dann hat Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu ging zu einer Gruppe der Ansar und diese haben ihm gesagt: Es ist kein Problem, einer unserer Jüngsten, Abu Sa'id al-Khudri, kann eben genau diese Aussage bestätigen. Und daraufhin hat Umar radiallahu anhu gesagt: Ich habe das nicht gewusst. Wahrscheinlich war es der Handel auf dem Markt, der mich vom Hören des Gesandten sallallahu alaihi wasallam abgelenkt hat. Das nur, liebe Geschwister, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass man anerkennt, dass es verschiedene Quellen geben kann und jede Quelle hat eine Aussage, die eventuell in einer anderen Ausführung dargelegt ist.
هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ عند جمهور العلماء نعم يجوز رواية الحديث بالمعنى، ولكن بثلاثة شروط. إن اختل شرط فلا يجوز. الشرط الأول أن يكون الذي يروي الحديث بالمعنى عالما بمقصود الراوي أو بمقصود المروي عنه، وأن يكون عالما بلغة العرب حتى لا يأتي بلفظة تغاير ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى شرط يكون عالم باللغة، إنه يروي عن النبي، يقول قال رسول الله، والنبي كان أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وجاءت السنة بلسان عربي مبين، لأنها وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا بد أن تكون على علم بلغة العرب، عشان لما تيجي تقول قال النبي، لو فاتتك لفظة من أقوال النبي تأتي بكلمة تؤدي نفس المعنى من لغة العرب ولا تفسد المعنى. يبقى ده شرط مهم جدا، مش أي حد يروي بالمعنى عن النبي، العوام لا، البعيدين عن اللغة لا، لازم يكون طالب علم متقن للغة العرب، ويكون على علم بمقصود المروي عنه، يعني لماذا قال النبي هذا الحديث، حتى لا يأتي بكلمة تفسد المعنى المراد، وهكذا. يبقى ده شرط أول. الشرط الثاني أن تدعو الضرورة أو الحاجة للرواية بالمعنى، والحاجة إما أن يكون نسيان من الراوي للفظة، أو يكون حال المستمع يقتضي كلمة تبسط له المعنى. يعني إيه؟ الراوي أحيانا مثلا الشيخ المتكلم وقف على المنبر بيخطب الجمعة، استحضر حديثا للنبي، لكن عند استحضاره نسي بعض كلمات الحديث، هو يعرف معنى الحديث جيدا، لكن أثناء الارتجال فاتته لفظة أو لفظتين، في الحالة دي نقول له يجوز لك أن ترويه بالمعنى، تقول قال النبي فيما معناه، إنك الآن مش هتأتي بلفظة النبي، هتأتي بلفظة من عندك بنفس المعنى الذي قال به النبي الحديث. يبقى الآن الحاجة فين؟ في النسيان، نسي لفظة أو لفظتين فيأتي بمعناهما من لغة العرب، دي حاجة. أو أن المتلقي أحيانا بتخطب مثلا جمعة أو تدرس درسا في ناس بسطاء وعوام جدا، ربما بعض الكلمات في لغة العرب لا تصل إليه، فمحتاج لإيه بقى؟ لتبسيط، فتجيب له كلمة بالدارجة تؤدي معنى ما قاله النبي، فهذا جائز لعالم متقن يستطيع أن يوصل ما أراده النبي بكلمة مغايرة للفظه عليه الصلاة والسلام. يبقى ده الشرط الثاني، أن تدعو الحاجة للرواية بالمعنى. الشرط الثالث، ألا تكون الرواية بالمعنى فيما يتعبد به كالأذكار. الأذكار ما ينفعش روايتها بالمعنى، إن ده تعبد، فتتعبد لله ذكر معين، يبقى لابد ان تاتي بالنص كما قاله النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. ما ينفعش بقى تجيب من عند حضرتك، يعني مثلا من ضمن اذكار الصباح والمساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. تمام كده؟ ده ذكر. ما ينفعش تقول رضيت بالله خالقا، لأن معنى الرب الخالق، لكن ده تعبد. النبي لما قال قال إيه؟ رضيت بالله ربا. فما ينفعش أنت تقول رضيت بالله خالقا أو رضيت بالله مالكا أو رضيت بالله رازقا. لا، ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش رواية بالمعنى في التعبد، لأن الذكر ده تعبدي. يبقى لابد أن أقوله كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في سائر الأذكار، في أذكار منصوصة مأثورة، فما ينفعش رويتها بالمعنى، لابد أن تأتي بالنص التعبدي كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده بالنسبة للرواية بالمعنى. لها شروط ثلاثة: أن يكون عالما بلغة العرب، أن تدعو الحاجة للرواية بالمعنى، الثالثة ألا تكون في ذكر تعبدي مأثور عن النبي، فلا بد أن يذكر كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. bekommen und das haben wir vorhin schon kurz angeschnitten, indem wir gesagt haben, es gibt manche Überlieferer des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die sehr stark darin waren, Dinge und Textpassagen auswendig zu lernen. Und es gibt manche, die gewisse Aussagen lediglich sinngemäß wiedergegeben haben. Wann ist es erlaubt, einen Hadith sinngemäß wiederzugeben? Und da gibt es Bedingungen, die dafür erfüllt sein müssen. Bedingungen für die sinngemäße Überlieferung eines Hadithes. Die erste Bedingung ist, der Überlieferer muss der Sprache und inhaltlich qualifiziert sein. Es ist nicht jedem erlaubt, einen Hadith sinngemäß zu überliefern. Voraussetzung: er muss die arabische Sprache sehr gut beherrschen, da der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprachlich der Gewandteste war. Er muss den beabsichtigten Sinn der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam verstehen. Er darf kein Wort verwenden, das die Bedeutung verfälscht oder verändert. Die zweite Voraussetzung: es muss eine Notwendigkeit oder einen Bedarf dafür geben, dass diese Aussage sinngemäß wiedergegeben worden ist. Die sinngemäße Überlieferung ist nur erlaubt, wenn es einen Grund dazu gibt. Beispielsweise, der Überlieferer hat ein oder zwei Wörter des genauen Wortlautes vergessen. Die Zuhörer sind einfache Menschen, die diesen Begriff dann auch tatsächlich verstehen. Yani die Aussage, die man wiedergibt beim Lehren oder beim Vortrag, muss etwas sein, was die Leute verstehen. Das heißt, wenn ich beispielsweise eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam habe und ich sitze in einem Vortrag und das ist eine sehr hohe Sprache oder ein sehr, sehr hoher Sprachgebrauch, dann ist es erlaubt, Worte auszutauschen durch Worte, die dieselbe Bedeutung wiedergeben, aber die leichter zu verstehen sind für die Menschen. Und drittens, was wir weiterhin überliefern oder was wir erwähnen bezüglich der Überlieferung, es darf keine sinngemäße Überlieferung bei gottesdienstlichen Formeln geben. Yani es darf nicht sinngemäß beispielsweise Dhikr wiedergegeben werden. Wie der Sheikh beispielsweise gesagt hat, zu dem Adhkar fürs Sabah und Masa, die Gedenken am Morgen und Abend, gehört es, dass ich sage, Raditu billahi rabba, yani ich bin mit Allah als meinen Herrn zufrieden. Das ist eine Art, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam genauso wiedergegeben hat. Das heißt, ich darf nicht sagen, ich bin mit dem Barmherzigen als mein Herr zufrieden. Ich bin mit dem Schöpfer als mein Herr zufrieden. Ich bin mit dem Versorger als mein Herr zufrieden. Obwohl das ja eigentlich alles Attribute sind, die auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zutreffen. Aber diese Adhkar, die wurden so gegeben, dass man sie genauso wiedergibt. Das heißt, ich sage, Raditu billahi rabban. Und dieses Rabban ersetze ich nicht durch den Versorger, durch den Barmherzigen, durch den Vergebenden und so weiter und so fort, sondern muss es genau so wiedergeben. Das, liebe Geschwister, ist, um zu zeigen, dass es wichtig ist, wenn man eine Aussage sinngemäß wiedergibt, dass man eben genau diese Bedingungen einhält. Das heißt, die sinngemäße Überlieferung ist erlaubt, wenn der Überlieferer qualifiziert ist, eine Notwendigkeit besteht und sich nicht um gottesdienstliche festgelegten Wortlaut handelt.
ومن فائدة جمع الروايات في الباب الواحد سداد الفهم وضبط الحكم. أنت عندما تجمع جميع الروايات تسدد وتوفق للفهم الصحيح. الخلل بيأتي منين؟ عندما يقتصر البعض على بعض الروايات ويترك كثير من الروايات في نفس الباب، فبيأتي الخلل في الحكم الشرعي ويأتي الخلل في الفهم. كنا لسه بنتكلم عن مسألة مهمة في مدينة ديلينجن قبلكم، وهي قضية إقامة المساجد على وذكرت أن الصوفية والغلاة منهم يستدلون بالقرآن على جواز بناء المساجد على القبور، وهذا من فرط جهلهم وعمى بصائرهم. فيقول لك في سورة الكهف، قال الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم ابنوا عليهم لنتخذن عليهم مسجد. فقال لك الفتية لما ماتوا اختلفوا حولهم، واستقر الرأي على بناء مسجد على قبورهم. فالقرآن هو بيقول لك إن يجوز إقامة المسجد فوق إيش؟ القبر وفوق الضرب. طبعا لما يذكر هذا أمام العوام والبسطاء جاب لك آية من القرآن، ودي مشكلة. آية: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. طيب كلام جميل. نقول لك الآفة جت منين؟ الآفة جاءت من الفهم. أولا لابد أن نعلم أن هذه القضية تتعلق بمسألة مهمة، هي مسألة شرع من قبلنا. هل شرع من قبلنا يعد شرعا لنا؟ نقول بشروط. شرع من قبلنا عشان يكون شرعا لنا، أولا لابد أن يذكر في كتاب ربنا أو في صحيح سنة نبينا على سبيل المدح لا الذم، ده الشرط الأول. فإن ذكره الله تعالى على سبيل المدح أو ذكره النبي على سبيل المدح يبقى يعتبر شرع لنا. زي إيه؟ القصاص مثلا. ما هو القصاص شرع من قبلنا في التوراة وفي الإنجيل. القرآن ذكره على سبيل المدح: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فأصبح القصاص من شرعنا، لأن ربنا مدحه في كتابنا وهو القرآن، وطبقه النبي تطبيقا عمليا عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى إذن الشرط الأول في شرع من قبلنا أن ينص القرآن أو تنص السنة عليه على سبيل المدح. من ذلك أيضا في السنة قصة قاتل المئة نفس، ما هو ده شرع من قبلنا. شرع ايش؟ من قبلنا، ده كان في بني اسرائيل. النبي قص علينا ايش؟ قصته في باب التوبة وبيان سعة رحمة الله عز وجل، فيعد شرعا لنا. فمهما اقترفت من ذنوب وآثام إن عدت تائبا نادما قبلك الله وتاب الله عليك، فإن عجزت عن رد مظالم العباد تولى الله ذلك عنك وأرضى عنك الخصوم يوم القيامة ما دمت قد صدقت وعجزت. يبقى الباب الأول، الشرط الأول في شرع من قبلنا إن هذا الشرع يمدح في كتابنا أو في سنة نبينا. ما هو الصيام شرع من قبلنا ولا إيش؟ ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي فرضناها عليكم، يبقى أصبح شرعا لنا. طيب يبقى ده الشرط الأول. الشرط الثاني: ألا يكون في شريعتنا ما ينسخه أو ما ينهى عنه. فإن وجد في شريعتنا ما ينسخه أو ينهى عنه فليس بشرع لنا. ومن ذلك الآية التي استدل بها غلاة الصوفية، قضية المساجد على القبور، عندنا في شريعتنا ما ينهى عن ذلك. حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعند الإمام البخاري في المرض الذي اشتكى فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أي مرض الموت، ذكرت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه حكي للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن كنيسة تسمى مارية في بلاد الحبشة بها التصاوير والزينة، وإحدى أمهات المؤمنين قيل أم سلمة وقيل أم حبيبة رضي الله عنهم، لما كانتا بالحبشة زارتا هذه الكنيسة فرأينا ما فيها من تصاوير ومن زينة، فتحكي أمنا عائشة هذا الخبر للنبي في مرض موته. قالت: فرفع النبي رأسه عليه الصلاة والسلام وقال: إن هؤلاء إذا مات الرجل الصالح فيهم أقاموا على قبره مسجدا وعبد من دون الله هم شرار الخلق عند الله أو كما قال النبي. فبين أن من بنى مسجدا فوق قبر هو من أشر الخلق عند من؟ عند الله. إذا نقول للمفتون اللي بيستدل بالآية في القرآن على جواز بناء المسجد فوق القبر أن استدلالك باطل، لأن هذا من شرع من قبلنا وذكر على سبيل الذم للمدح، لأن القرآن قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني لليهم القول والرأي ذا حكام ظلما وجورا، خلاص بالأمر هنبني مسجد انتهت القضية. ثم جاء في شريعتنا ما ينهى عن ذلك فلا يعد شرعا لنا. فدي قضايا مهمة جدا. يبقى أنت لما بتجمع الروايات في الباب الواحد، تجمع الآيات والنصوص النبوية في نفس الباب، يستقيم لك الفهم وينضبط عندك الحكم، فلا تقع في هذا الغباء وفي هذا الجهل المركب الذي يدعيه غلاة الصوفية من جواز بناء المساجد فوق القبور. نقول هذا شرع من قبلنا ذكر في شرعنا على سبيل الذم، بل ونهى النبي عنه فلا يعد شرعا لنا.
Wir kommen zum letzten Part des Vortrages heute, und zwar geht es darum, das richtige Verständnis entsteht durch das Sammeln aller Überlieferungen. Ein zentrales Prinzip im Fiqhum der Hadith-Wissenschaft lautet, man darf nicht nur einzelne Texte isoliert betrachten, sondern muss alle relevanten Überlieferungen dazu gelangen. Das Beispiel, das der Sheikh heute hier erwähnt hat, ist die Frage, ob es erlaubt ist.
Zamzam?
Nein.
Barakallahu fiik.
Beispielsweise, wir konzentrieren uns noch eine Minute, inshallah, dann ist der Adhan. Beispielsweise das Bauen von Moscheen über den Gräbern. Es gibt eine Aussage in Surah Al-Kahf, in dem Allah Azza wa Jalla sagt, diejenigen, die die Oberhand über ihre Angelegenheit hatten, sagten, wir werden über ihnen gewiss eine Gebetsstätte errichten. Und das ist das, was die Übertreiber in der sophistischen Auslegung sagen, indem sie an ihren Toten oder an Gräber ihrer Toten Moscheen erbauen und sagen, dass sie dadurch Allah subhanahu wa ta'ala dienen möchten. Man sollte wissen, dass diese Aussage, die überliefert ist, beziehungsweise die erwähnt ist in Surah Al-Kahf, dass es eine Aussage ist, die die Religion beziehungsweise die Gesetzgebung betrifft, die vor der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam stattgefunden hat. Nach der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt es Bedingungen dafür, bricht euer Fasten. Nach der Überlieferung, nach der Entsendung des Propheten,
دخل الوقت اعطونا تمر يا اولاد.
نعم.
وبلغ السنه قبل الماء.
الله يبارك فيكم. نعم. Das heißt, Gesetzgebungen, die vor der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren, müssen oder dürfen nur dann gelten für die Muslime, wenn es entweder aus dem Koran oder aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese bestätigt werden. Ansonsten, wenn diese negiert und abgelehnt werden, dann zählen die Urteile der Gesetzgebung vor der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auch für uns heute nicht mehr. Ich sage diese Worte bitte bei Allah. Hat
den Kammel den Dur. عشان تعجيل الفطر بس. الله يكرمك. السنة تعجيل الفطر. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر اللقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام.